Behinderung und Wohnungslosigkeit, Rassismus macht krank und transkulturelle Öffnung in der Pflege. Ja, das sind gleich drei interessante Themen, mit denen Menschen in Pflegeberufen konfrontiert werden. Der Deutsche Pflegetag, der ist Deutschlands führender Pflegekongress und nimmt auch in diesem Jahr die Zukunft des Pflegeberufs ganz genau unter die Lupe. Vor Ort in Berlin. Ja, und genau dort werden die Themen behandelt, die ich eben erwähnt habe. Auch die BGW ist natürlich mit verschiedenen Programmpunkten dabei. Ich bin Ralf Potzus und ich bin für euch beim Hub 27 zusammen mit 10.000 Besuchern und Besucherinnen. Ja, das ist ordentlich voll hier. Und das ist auch ein Rekord. So viele waren bisher noch nie dabei. Und das liegt eben auch an den wichtigen Themen, die hier besprochen werden oder in Workshops erlebt werden können. Da kann man schon mal den Überblick verlieren bei so viel Programm. Ja, und darum habe ich Unterstützung. Bei mir ist Dominik Stark, Fachgesundheits- und Krankenpfleger aus Bielefeld. Hi.
Hi, richtig. Die Stadt, die es nicht gibt.
Aber du bist da. Also irgendwie hat es doch geklappt. Das ist schön. Dominik, du arbeitest auf der Intensivstation und in der Notaufnahme. Du engagierst dich auch aktiv in der Gewerkschaft und du bist Vorstandsmitglied der Pflegekammer NRW. Ich habe ja auch schon mit dir ausführlich gesprochen. Hört euch mal die interessante Herzschlagfolge an. Inspirierende Menschen im Berufsalltag mit Dominik Stark. Das macht voll Sinn, ne? Kann ich euch nur empfehlen. Ist sehr interessant. So, du zeigst deinen Berufsalltag auch regelmäßig online, zum Beispiel bei Instagram. Was hast du zum Deutschen Pflegetag bis jetzt schon gepostet?
Tatsächlich habe ich gestern, als ich hier auf der Anfahrt war, halt nach Berlin, habe ich einen Beitrag abgesetzt, wo ich im Arbeitsoutfit lächelnd in die Kamera blicke und der Slogan ist, ich würde mich immer wieder für diesen Beruf entscheiden, trotz Herausforderungen und auch teilweise schlechten Rahmenbedingungen, weil ich den Beruf einfach unglaublich geil finde und ich einfach glaube, dass wir positiv mit dieser Einstellung hier auf dem Deutschen Pflegetag auch auftreten sollten. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Spirit hier. Also das war schon so der Post, bevor es überhaupt losging. Und ansonsten war ich heute schon so busy, dass ich noch gar nicht geschafft habe, ihr brandaktuell vom Deutschen Pflegetag zu posten.
Du hast jetzt deine blaue Arbeitskluft getauscht und stehst hier mit netten Sakko vor mir. Also auch so kann man den Herrn Pfleger mal sehen.
Wollte gerade sagen, ja, Session, ne, wenn man moderiert. Also warum nicht eigentlich auch mal im blauen Kasak moderieren, würde ich auch cool finden. Aber ja, da ich ja auch politisch aktiv bin, versucht man dann auch da leider. Es ist leider immer noch so, auf Augenhöhe musst du dann auch irgendwie wenigstens einen Sakko oder sowas tragen, komischerweise. Aber naja, das ist eine andere Geschichte.
Dominik, du bist jetzt mein Pflegetags-Navi und du bringst mich jetzt mal zu den interessanten Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen hier, okay?
Okay, auf jeden Fall. Ich habe da auch einige im Kopf.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Wir reden heute vor allem über die Vielfalt in der Pflege. So, und jetzt geht's los, liebes Pflegenavi. Bitte die kürzeste Route. Wo geht's jetzt hin?
Ja, komm, wir gehen jetzt mal hier ein Stück geradeaus, hier an dem Stand vorbei. Guck mal, das ist übrigens der Stand, wo mein Podcast beworben wird.
Ach so,
das ist. Guck mal, ich hänge hier auf dem Bild. Da, ja. Siehst du das?
Ja, Mensch.
Da bin ich.
Und zwar im blauen Kasak.
Im blauen Kasak,
ne? Pflege neu gedacht, zwei Perspektiven, zwei Podcasts, ein Thema. Ja, ein Satz zum Podcast.
Ja, also ich habe ja selber auch einen Podcast, hast recht. Da geht es mir einfach darum, die Pflege sichtbar zu machen und halt für die ganze Gesellschaft auch irgendwie greifbar. Mix aus Fachlichkeit und halt auch ein bisschen lockerer Plausch über Pflege und Gesundheit. Mhm. Guck mal, hier links auch spannend. Hier werden Tragen aus der Notaufnahme präsentiert. Wie ich gerade sehe, brandaktuell hier vorne direkt.
Das sieht ganz sieht schick cool aus. Ne? So lässt man sich gerne abholen.
Ja, ich kann dir sagen, in der Realität haben wir da sicherlich viel, viel, viel ältere Modelle rumfliegen. Die kosten natürlich auch einen Haufen Geld.
Ja.
Aber sowas kann natürlich den Arbeitsalltag auch erleichtern.
Ne? Aber guck mal hier auch so mit so, du kennst dich ja aus. Ist das jetzt hier noch etwas Besonderes? Noch besser gefedert oder bequemer? Oder?
Also ich sehe das jetzt tatsächlich in so einer modernen Variante zum ersten Mal. Sieht echt cool aus. Macht auf jeden Fall Sinn, auch hier so Kopfhochlager. Per Knopfdruck unterschiedliche Bedienungen. Sieht top aus, kann ich mir in der Praxis gut vorstellen.
Die Matte sieht auf jeden Fall bequem aus.
Und teuer.
Und teuer.
Das muss man auch erwähnen.
Wir gehen noch mal weiter, wenn du was Interessantes hier siehst.
Ja, was haben wir? Wir haben natürlich hier viele auch kleine Aussteller, ne, die hier auch versuchen, Werbung zu machen für ihre Produkte, ne, oder halt auch versuchen, Personal zu werben. Das ist auch tatsächlich hier auf dem Pflegetag, wenn du überlegst, 10.000 Teilnehmende. das ist auch ein Markt, ne? Und da will sich jeder auch gut darstellen. Was haben wir denn hier sonst so? Amboss und NovaHeal haben wir hier. Die haben auch eine App rausgebracht jetzt, wo sich Pflegende sozusagen auch fortbilden können. Und da kenne ich auch jemanden. Sehr cool.
Das sagen wir gleich mal Hallo, oder?
Ja, komm, sollen wir mal Hallo sagen?
Sagen wir doch mal Hallo hier.
So, guck mal, wenn du schon so schön gewunken hast, nehmen wir gerade einen Podcast auf. Hi.
Was macht ihr denn für einen schönen Podcast?
Du bist mittendrin im BGW-Podcast, Herzschlag für ein gesundes Berufsleben.
Wow.
Welcome, du bist einfach jetzt mit drin.
Danke.
Guck mal, wir gehen jetzt mal hier zum DBFK, der größte Berufsverband in der Pflege. Hi.
Hallo.
Wir nehmen gerade einen Podcast auf. Ach, wer bist du denn?
Hallo, ich bin Marina Kauer vom DBFK Nordwest.
Wer steht neben dir?
Andrea Fischer vom DBFK Südost.
Guck mal, die sind hier direkt. Die Bayern sind hier auch vertreten.
So, wir schlendern mal weiter.
Wir gehen mal weiter.
Stadt bekannt hier, Dominik.
Ja, ich bin überrascht. Man kennt die eine oder andere Person, wenn man
ja,
muss nicht aktiv ist.
Ja, vor allem die andere Person ist mir aufgefallen. Ja.
Ja,
alle winken nämlich hier, wenn wir hier gerade rumgehen. Ja. Egal bei welchem Stand.
Vielleicht einfach, weil wir lustig aussehen. Wir gehen mal jetzt hier weiter. Hier ist der Stand vom Deutschen Pflegerat und auch von der Pflegekammer bzw. von den Pflegekammern. Und hier ist die Pflege-to-go-Bühne. Hier finden auf jeden Fall auch Programme statt. Und unter anderem wird hier später auch eine Organisation von engagierten Pflegenden, Pflege gegen Rechts, einen Vortrag halten, wo sie sich ganz klar positionieren gegen Rassismus, Extremismus und Ausgrenzung. Also man merkt ein Thema, was uns aktuell auch alle sehr umtreibt, also auch im Pflegeberuf.
Ja, ganz viele Menschen kommen auch aus Syrien, die in der Pflege tätig sind oder auch als Ärzte, Ärztinnen in Krankenhäusern zum Beispiel arbeiten. Aktuelles Thema gerade auch wieder, man kann in das sichere Herkunftsland Syrien ja auch wieder abschieben. Vielen ist das nicht so bewusst. Die sagen, ja, sollen die doch mal selbst ihr Land da aufbauen? Warum sind die eigentlich hier? Und da muss ich auch mal mit Gedanken und mit Meinungen auseinandersetzen, die vor ein paar Jahren noch sehr als rechtes Gedankengut abgetan wurden, die sich ja mittlerweile aber in der Gesellschaft so ein bisschen manifestieren und auch hohe Politikerinnen und Politiker das dann sagen, ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal bedenkt, ohne diese Menschen würden wir wie viel Prozent an Pflegekräften oder Ärztinnen und Ärzten haben? Eine
also
zweistellige Zahl auf jeden
in
Fall.
In der Pflege kann man sagen, jede fünfte Pflegefachperson hat einen Migrationshintergrund. Kannst du dir jetzt ausrechnen, wären diesen Menschen nicht da, würde unser Gesundheits- und Pflegesystem sofort zusammenbrechen und wir hätten gar keine Versorgung mehr. Also eigentlich müssten wir diesen Menschen von Herzen dankbar sein, dass sie hier bei uns sind und dass sie hier arbeiten und dass sie unser System am Laufen halten. Und deswegen finde ich eigentlich diese Debatte so absurd und auch tief verletzend, weil ich wirklich viele Kolleginnen und Kollegen auch jetzt habe in der aktuellen Situation, die aus dem Ausland kommen, die hier teilweise mit Anerkennungsverfahren kämpfen, motiviert nach Deutschland kommen, Lust haben, hier zu arbeiten. Und ja, dann hat man jetzt noch so eine Dimension, die du gerade eingebracht hast, dass viele Dinge auch wieder sagbar sind, die in meinen Augen ja eigentlich absolut nicht sagbar sind. Und das ist natürlich schwierig. Also ohne diese Menschen wären wir aufgeschmissen.
Spätestens, wenn man dann nicht mehr 3 Stunden in der Notaufnahme wartet, sondern 7 Stunden, merkt man irgendwann, da fehlen vielleicht doch irgendwelche Fachkräfte, die aus dem Ausland hier eigentlich sein sollten, aber vielleicht keine Lust mehr haben, nach Deutschland zu kommen, weil sie nicht mehr so erwünscht sind.
Genau, ich glaube, es geht im Grunde genommen oft, also die Rahmenbedingungen sind das eine, ne? Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland kennen natürlich ganz andere Kompetenzprofile, sind oft akademisiert, finden sich hier in einer ganz anderen Struktur wieder. Das ist etwas, daran kann man arbeiten, aber das Wichtigste ist in meinen Augen die Willkommenskultur. Diese Menschen müssen vernünftig integriert werden und dazu gehört auch, dass sie vernünftig willkommen geheißen werden und dass sie hier die Möglichkeit haben, mit ihren unterschiedlichen Kulturen auch einen Platz zu finden. Und ich glaube, das sollten wir als Gesellschaft auch machbar machen. Und ja, das kann ich nur unterstreichen an dieser Stelle.
Rassismus in der Pflege, da starten wir jetzt auch gleich mal voll auf die 12 weiter durch. Bei dem Wort Vielfalt, da drehen einige in unserem Land regelrecht durch und schreien gegen das Gendern oder möchten, dass sich das Stadtbild verändert. Es ist gerade in Pflegeberufen kein Geheimnis, dass alle Abläufe nur funktionieren, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten. Wir haben drüber gesprochen gerade eben. Da gibt es auch mal Missverständnisse und Reibereien, das ist vollkommen klar. Habt ihr auch schon hier im Herzschlag-Podcast gehört? Hört euch einfach mal die Folgen an mit dem Stichwort Pflege. Dann werdet ihr dort auch Folgen finden, was man da dann auch machen kann. Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Polen, Rumänien und die Türkei. Aus diesen Ländern kommen die meisten ausländischen Pflegekräfte, die in Deutschland arbeiten. Ohne Migration würde die Beschäftigtenzahl in der Pflege nicht wachsen. Und Studien zeigen, dass das Beschäftigungswachstum der letzten Jahre praktisch allein auf ausländische Beschäftigte zurückgeht. Also sprechen wir vom Migrationshintergrund, dann ist der Wert noch höher. Für das Gesundheits- und Sozialwesen wird dieser Wert auf 20-25% geschätzt. Also ein Viertel auf jeden Fall. Wenn das Pflegeteam aus einem Viertel Menschen besteht, das woanders seine Wurzeln hat, dann ist auf jeden Fall ordentlich Vielfalt bei der Arbeit. Du erlebst das hautnah jeden Tag, Dominik. Wie wird bei dir auf der Intensivstation und der Notaufnahme Vielfalt gelebt? Wie funktionieren da die Abläufe mit Menschen von überall aus der Welt?
Ja, da hast du völlig recht. Also bei uns gibt es auch viele unterschiedliche Kulturen und Nationalitäten. Ich sehe es als sehr belebend an. Ich habe jetzt erst vor einigen Wochen viele Dienste auf unserer Intermediate Care Station gemacht. Da bin ich ein bisschen aushelfend unterwegs gewesen, weil wir dort auch Personalengpässe haben. Jetzt haben wir vermehrt Kolleginnen aus Indien eingestellt. Und das sind alles wirklich top motivierte und auch vor allen Dingen vom Wissen her echt krasse Pflegefachpersonen, die halt in ihren Ländern, in Indien, wo man jetzt, also das soll jetzt nicht blöd klingen, man würde jetzt denken, Indien, naja, also die haben da vielleicht eine Ausbildung und ob das auf dem Niveau von Deutschland ist, in Indien wird Pflege studiert. Also das sind wirklich Kolleginnen und Kollegen, die wirklich was drauf haben. Ich sehe es als sehr bereichernd an. Wir haben natürlich einen guten Austausch. Wir tauschen uns auch über die unterschiedlichen Kulturen aus, ne, wie es in Indien läuft. Das finde ich ja auch immer super spannend. In der Notaufnahme habe ich einen Kollegen, der lange in Istanbul in der Notaufnahme gearbeitet hat. Wahnsinn, mit dem müsste man eine eigene Folge machen, also weil die Notaufnahme in Istanbul ist, wow, was er da erzählt hat. Aber auch, ja.
Ein Beispiel?
Naja, zum Beispiel erzählt, die Leute gehen da halt nicht zum Aussatz, sie gehen in die Notaufnahme. Und da ist halt alles, ne? Von schreienden Kindern bis älteren, dementen Menschen bis hin zu Menschen, die irgendwie Mückenstich behandelt haben wollen oder einfach eine Röntgenuntersuchung. Da ist Rambazamba auf dem Flur, ne? Also da ist richtig was los, aber trotzdem läuft alles koordiniert in diesem Chaos irgendwie. Und jetzt mal ganz ehrlich, jetzt kommt der in so eine geregelte Notaufnahme in Deutschland, in Anführungszeichen, ne? Das ist natürlich auch eine Umstellung.
Mit gelb markierten Linien, rot,
ganz genau.
Blau.
Folgen Sie bitte der grünen Markierung. Und gehen Sie keinen anderen Weg. Ja. Ne, also alles sehr durchdekliniert. Und manchmal tut es dann auch einfach gut zu sagen, hey, wie macht ihr das denn bei euch? Also in dem Land, wo du gerade hergekommen bist. Ne? Wie läuft es denn da? Gib mir doch mal einen Tipp, gib mir doch mal Hinweise. Vielleicht kann man sich da auch was abgucken. Ne? Und was absolut hilfreich ist, wir haben ja natürlich auch Menschen aus anderen Nationen bei uns innerhalb der Gesellschaft. Ha? Ne? Also nicht nur in den Berufen, sondern auch in der Gesellschaft leben diese Menschen. Und die suchen ja auch die Notaufnahme auf. Und es ist so, bei Sprachbarrieren, na klar, man kann sich verständigen, ne, mit Symbolen, mit Gestik oder ähnliches. Aber es ist schon cool, wenn man dann auch einen Kollegen hat, der auch diese Sprache dann sprechen kann. Und da sind auch schon lustige Situationen passiert, dass ich auch irgendwie beim Patienten mal reingegangen bin und dann auf Türkisch, hallo, wie geht's, sage und so. Da breche ich mir ja keinen ab und es macht die Situation halt direkt entspannter. Der Mensch lacht, der denkt sich, oh, wie hat er das denn ausgesprochen? Und ich glaube, so müssen wir das halt einfach leben. Ne? Wir müssen offen sein für unterschiedliche Kulturen, für die Sprache. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich liebe es, wenn zum Beispiel die Kolleginnen aus den anderen Ländern jetzt, sage ich mal, ihre Essensdinge mitbringen. Ne? Also da gibt es ja eine Vielfalt an Essen dann auf Stationen auch, wo man mal probieren kann. Das finde ich auch cool. Also,
du hast dir dein Käsebrot gemacht und denkst ja, dir, was essen die anderen denn da wieder für ein Festmahl, gerade in verschiedenen Tupper-Töpfen.
Ja, also. Und besonders der Kollege aus der Türkei, der hat ja manchmal so ein Festmahl dabei. Das ist, aber wenn die Weinblätter selber machen und so, das ist schon cool. Und ich glaube, das hat auch was einfach mit unserer Haltung zu tun, da einfach mal offen zu sein, ne, und da mal in den Austausch zu gehen. Und das zeigt den Leuten ja auch, ich bin daran interessiert, was du auch für eine kulturelle Vielfalt mitbringst. Und auf der anderen Seite ist natürlich die traurige Wahrheit, wir müssen natürlich diese Menschen auch schützen, ne, die in dem Beruf arbeiten. Und Sätze wie, bringen Sie mir mal eine richtige Krankenschwester oder einen richtigen Pfleger und dann halt mit Bezug auf jemanden, der deutsch aussehend und deutsch sprechend ist, dann muss man da halt einschreiten und muss klar die Grenzen aufzeigen. Ne, und muss dann auch sagen, pass mal auf, das ist ein kompetenter Kollege, der hier hingekommen ist, der sich die Sprache, sagen wir mal, auch selbst erworben hat, ne, mit sehr viel Fleiß und auch Geld, ne, das kostet ja auch was, so Kurse zu besuchen, und der ist top motiviert, also ein bisschen Respekt, wenn man auch behandelt werden muss oder will, den muss man auch schon mitbringen. Und ich bin da klar, ich würde vom Hausrecht irgendwann auch Gebrauch machen und dann würde ich den Leute auch verweisen, wenn sie rassistisch sind. Vielleicht das mal so als kleiner Ausreißer, aber so kann es auch gehen.
Leider ist immer mehr Rassismus ein Problem. Du hast es eben auch beschrieben, nicht nur in unserer Gesellschaft. Es ist Realität auch in Krankenhäusern, auf Stationen. Das wird vielen Menschen im Gesundheitswesen nicht einfacher gemacht dadurch. Pflegekräfte sind oft strukturellen Rassismus durch Institutionen, Kolleginnen und Kollegen und Patientinnen und Patienten ausgesetzt. Hier in einem Workshop haben Pflegende sich ausgetauscht, um diese Erfahrung zu besprechen, sich auch weiter auszutauschen. Ziel ist es, Selbstermächtigung zu fördern, Solidarität zu stärken und gemeinsam Impulse für eine diskriminierungssensible Pflegepraxis zu setzen. Neru Schönau, die war mit dabei und sie ist Mitarbeiterin des Projekts Rassismus macht krank. Hi Neru.
Hi.
Neru, welchen Rassismus haben die Pflegenden erfahren?
Pflegende unterliegen häufig einer Mehrfachbelastung. Das heißt, sie sind zum einen durch ihre Positionierung erstmal privat von Rassismen im Leben betroffen. Dann bei der Arbeit erleben sie Rassismen durch Patientinnen, deren Angehörige und eventuell auch externe Mitarbeitende, dann eventuell durch Kollegen und Vorgesetzte. Und dann kann es natürlich sein, dass sie auch bezeugen, wie strukturelle Gewalt gegenüber betroffenen Patientinnen passiert. Und das ist dann halt auch belastend, weil sie sich eben nicht selbst unbedingt darum kümmern können, nicht wissen, wie sie dort dann agieren können, wie sie dort auf ihre Kolleginnen zugehen können, um das eben zu vermeiden.
Und wie wichtig war es für die Teilnehmenden, darüber zu sprechen, das einfach mal rauszulassen?
Das ist generell immer total wichtig, weil es einfach sehr, sehr wenig Raum gibt, das zu kommunizieren. Bei den Arbeitgebenden ist sehr häufig das Problem, wenn eben noch keine Sensibilisierung da ist, dass man eben so ein bisschen Angst vor einer Politisierung hat, dass man eben vielleicht irgendwie als schwierig oder als zickig abgestempelt wird, als zu sensibel, weil eben einfach nicht so genau klar ist, was meint die Person jetzt damit, was genau ist jetzt die Situation. Und es ist gut, Betroffenen einfach mal den Raum zu geben, ohne dass sie Angst haben müssen, dass ihnen selbst ein Stempel aufgedrückt wird, über die Thematik zu sprechen.
Du bist selbst Person of Color. Mhm. Was für persönliche Anfeindungen hast du schon erlebt? Was ist so das, was du abbekommst?
Also es ist natürlich so, dass der Alltagsrassismus weiterhin der ist, der auch so mit am schwersten wiegt, einfach weil er sich so kumuliert. Solche Sachen sammeln sich dann halt an, einfach Anfeindungen im Alltag. Was mir jetzt gerade auch als schwarze Person häufig passiert in Bildungskontexten, wenn ich mich in akademischen Kontexten bewege und auch gerade bei Präsenzveranstaltungen bin, kommt es häufig vor, dass Menschen mich nicht für eine referierende Person halten, sondern mir eher dann andere Berufe zuschustern möchten.
Könnte ich noch ein Glas Wasser bekommen, bitte?
Ja, genau. So, ne, dagegen, gegen diese Berufe ist nichts einzuwenden, aber es ist tatsächlich häufig, oder dass Menschen mich einfach als nicht zugehörig wahrnehmen oder auch bei Freundinnen, je nachdem, in welchem Viertel man unterwegs ist, wenn man dann dort im Treppenhaus ist, dass man dort doch sehr skeptisch gefragt wird, was man denn da macht und Leute ein bisschen erschrocken sind oder einfach sehr viel wachsamer, einfach ein gewisser Vertrauensvorschuss fehlt. Das wären jetzt so die Sachen aus dem Alltagsrassismus, die mir beispielsweise einfallen. Es gibt natürlich noch ganz andere und schlimmere Sachen, aber die muss ich jetzt auch nicht unbedingt reproduzieren.
Laut werden gegen Rassismus, das ist wichtig, nicht runterschlucken. Und Robin Marx benutzt sogar das Wort kämpfen. Beim Deutschen Pflegetag, da macht er mit dem Projekt Rassismus macht krank deutlich, welche Auswirkungen Rassismus im Gesundheitswesen hat und wie Pflegende hiergegen ankämpfen sollten. Und deswegen holen wir jetzt hier mal Robin mit dazu, Neru, okay?
Ja, sehr gern.
Hi Robin, grüß dich.
Hallo.
Du bist der Leiter des Projekts Rassismus macht krank von der Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge in Niedersachsen. Erkläre bitte mal dein Projekt und auch, warum es wichtig ist und jede und jeden in Pflegeberufen etwas angehen sollte. Schreiende Nazis an der rechten Ecke, das ist ein Problem. Rassismus beginnt jedoch schon für zum Beispiel People of Color im Pflegeberuf bei Vorurteilen wegen ihrer Hautfarbe. Wir haben es auch gerade eben von Neru wieder gehört.
Genau, wir beschäftigen uns im Projekt mit der grundlegenden Frage, wie können Migranten-Selbstorganisationen zum Abbau von Rassismus im Gesundheitswesen beitragen. Und im Grunde bearbeiten wir das Thema da von zwei Seiten. Also wir sind nicht nur drinnen im System in der Pflege oder in Krankenhäusern speziell, sondern wir gucken uns auch an, wie können wir insbesondere betroffene PatientInnen, also die außerhalb des Systems sind, unterstützen. Wie können wir denen Handlungsmöglichkeiten mit an die Hand geben, Informationen über PatientInnenrechte, so diese Sachen.
Und wie beeinflussen diese Vorurteile das Arbeitsleben und generell das Leben der Betroffenen?
Ja, schlecht natürlich. Also ich meine, keiner von uns möchte, glaube ich, gerne in einem Umfeld arbeiten, wo man sich nicht sicher fühlt und wo man die ganze Zeit so quasi auf der Hut sein muss. Und dass man das natürlich in sein Privatleben mit reinzieht und dass da jetzt auch nicht die positivsten Auswirkungen auf den seelischen Zustand haben wird und man ja auch außerhalb der Arbeit dann noch mit den anderen, was Nero gerade schon meinte, Alltagsrassismen und allen anderen Diskriminierungsformen sich damit beschäftigen muss, macht das Leben nicht unbedingt schöner.
Wie geht es dir damit persönlich, Nero? Und was hörst du von anderen Betroffenen?
Zum einen muss ich sagen, Hut ab für die Pflegekräfte. Ich selber bin ja in der psychologischen Sensibilisierung tätig und ich muss sagen, diese Berufe sind unfassbar wichtig und es liegt mir unglaublich daran, dass an diesem Problem wirklich gearbeitet wird, weil ich immer wieder Menschen begegne, die sagen, okay, ich mache die Ausbildung jetzt noch fertig, aber ich halte das nicht mehr lange aus. Das heißt, wir haben sozusagen auch ein bisschen die Sicht der ArbeitgeberInnen mit im Blick, weil es einfach eine hohe Fluktuation gibt. Es gibt unglaubliche Probleme mit der MitarbeiterInnenbindung und einfach auch damit, dass die Leute nicht so ganz diesen Schluss ziehen, okay, was kann man jetzt dagegen tun oder wie gravierend ist das Problem und wo ist unsere Verantwortung, unsere MitarbeiterInnen zu unterstützen und unsere weißen MitarbeiterInnen zu sensibilisieren.
Wie rassistisch ist unser Gesundheitssystem jetzt und auch vielleicht im Vergleich von vor 10 oder 15 Jahren?
Ja, das kann man schwer, glaube ich, überhaupt so quantifizieren. Also ich meine, es gibt jetzt natürlich ein paar Studien, aber auch erst seit 2-3 Jahren vielleicht, die da überhaupt erstmal auf die Idee gekommen sind, dieses Thema mal zu beforschen. Andere Länder wie die USA oder Kanada sind da deutlich weiter, was die Forschung angeht. Und ich würde mich wundern, wenn das Gesundheitssystem jetzt deutlich rassistischer ist, als jetzt, sagen wir mal, Institutionen wie Schule oder Polizei. Wir haben es natürlich im Gesundheitswesen aber mit einem besonderen Fall zu tun, weil wir auf der einen Seite da natürlich eine erhöhte Anzahl von internationalen Fachkräften haben und das auch immer noch mehr werden wird in Zukunft. Und das ist anders als in vielen anderen Bereichen. Und dann haben wir es natürlich auf PatientInnenseite mit einer sehr vulnerablen Gruppe zu tun, die ja angewiesen ist auf Hilfe, auf Heilung und sich damit natürlich in ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis begeben muss eigentlich. Oder das eben aus Angst vor Diskriminierung nicht tut oder vor Fehldiagnosen nicht tut und dann natürlich, naja, Krankheiten verschleppt, um dann irgendwann das nicht mehr gut behandeln zu können oder eine deutlich aufwendigere Behandlung erfahren zu müssen. So.
Rassismus im Gesundheitswesen wirkt auf unterschiedlichen Ebenen, in Strukturen, in Abläufen und auch im interpersonellen Umgang. Diskriminierungserfahrungen, ungleiche Chancen, fehlende Sensibilität, ja, die haben negative Folgen für die Gesundheit und die Zusammenarbeit und das Vertrauen auch in Institutionen. Wie können sich jetzt Menschen mit Migrationsgeschichte über ihre Rechte informieren, um sich besser gegen Diskriminierung zu wehren?
Also auf der einen Seite haben Sie die Möglichkeit, auf unserer Website www.rassismus-macht-krank.de sich darüber zu informieren. Da haben wir jetzt in diesem Jahr einiges zusammengestellt, was PatientInnenrechte sind. Sind jetzt auch noch dabei, das mehrsprachig noch weiter auszubauen. Und ansonsten wären natürlich Antidiskriminierungsstellen beispielsweise erste Anlaufstellen. Das Problem bei Antidiskriminierungsstellen zum jetzigen Zeitpunkt ist nur leider, dass sie gerade was Diskriminierung im Gesundheitswesen angeht, häufig noch nicht so geschult bzw. professionell im Umgang damit sind. Bedeutet, es liegt dann höchstwahrscheinlich an engagierten und professionellen Integrationsbeauftragten, würde ich jetzt vielleicht mal als erstes sagen, in der Pflegeeinrichtung, die Bescheid wissen, die als so ein Vorfilter bzw. als so ein Informationsgeber, Geberin dann dienen können.
Was ist denn die rassismuskritische Organisationsentwicklung im Gesundheitswesen?
Dass du dir beispielsweise jetzt die Organisation Krankenhaus anguckst und dir anschaust, okay, wie ist hier die Situation unter den Mitarbeitenden? Also du durchleuchtest quasi die Organisation mit einem rassismuskritischen Blick. Bedeutet, wo finde ich in dieser Organisation Abläufe, Zustände, Situationen, die Rassismus nicht zwangsläufig produzieren, aber dafür sorgen, dass Rassismus weiter passieren kann? Also wenn ich eine komplett weiße Führungs- und Chefarztetage habe, die aus nur Männern besteht, dann muss ich mir das angucken und gucken, warum das so ist. Dann gucke ich mir an, okay, gibt es hier eigentlich klare Einstellungsvoraussetzungen? Gibt es da klare Verfahren? Oder ist das eigentlich eher so eine Vetternwirtschaftsgeschichte, wo sich weiße Männer gegenseitig irgendwelche Chefposten zuschustern? Das muss ich mir angucken. Ich muss gucken, wie schaffe ich es, Abläufe in dieser Organisation möglichst transparent und nachvollziehbar und einfach auch. Einfach auch, aber es ist ja auch nicht immer einfach so, ne? Zu strukturieren. Wird Rassismus oder Diskriminierung konkret wirklich benannt in dieser Organisation, sei es im Leitbild, sei es in Beschwerdemanagementstrukturen? Habe ich als betroffene Person die Möglichkeit, zu Ralf, meinem Beschwerdemanager, zu gehen und ihm zu sagen, hey, ich habe da gerade von einem Patienten eine rassistische Anfeindung erhalten, so, damit geht es mir nicht gut, was kann ich jetzt machen? So, weißt du jetzt, Ralf, als Beschwerdemanager, was du damit jetzt zu tun hast? So, und in vielen Fällen ist das so, dass du es nicht weißt. Bedeutet, da müssen wir dafür sorgen, dass egal wer zu welchem Zeitpunkt auf diese Position kommt, einfach weiß, was damit zu tun ist. Und dass das eben nicht unter den Tisch fallen gelassen wird, sondern dass es da eine klare Haltung auch von der Chefetage zu gibt, dass es da einen klaren Ablauf gibt, wie mit so einer Diskriminierung umgegangen wird.
Führungskräfte müssen einfach geschult werden in diesem Bereich und brauchen Seminare, wo das komplett mit den Arbeitsabläufen eben durchgegeben wird.
Sowas auch, ja. Genau, das ist ein ziemlich breites Feld, da kann man sehr, sehr viel machen.
Wie kann eine Rassismus-Sensibilität gefördert werden? Also welche Tipps hast du für einen Perspektivwechsel in nicht nur 62-jährige weiße Chefs, haben wir gehört. Was gibt's noch?
Naja, indem du halt Workshops machst und den Leuten vor Augen führst, dass sie als weiße Person in einer relativ privilegierten Position sind. Und das machst du jetzt auch nicht in 2 Stunden so, ne? Das ist ja auch ein Prozess, wo du erstmal natürlich zeigen musst, okay, wie ist dir eigentlich die Situation für normale Leute? Und was für Probleme hast du eigentlich nicht, die viele andere eben haben, gerade People of Color?
Und das kann man vielleicht so machen, Mero, indem du dann eben auch den Menschen, den Mitarbeitenden erzählst, wie oft du am Tag mit Rassismus konfrontiert wirst. Ja? Hast du eine Strichliste? Hast du die mal so mal gemacht? Oder kannst du sagen, am Ende des Tages, wenn du auf deine Strichliste guckst und wenn sie im Kopf ist, heute hatte ich 29 Vorfälle oder wie viel ist das?
Ich würde damit tatsächlich nicht anfangen unbedingt in der Sensibilisierung. Das ist tatsächlich interessanterweise etwas, das ich eher den Betroffenen empfehle, damit sie halt selbst eine Dokumentation haben und das auch mal kommunizieren können, ihren Arbeitgebenden gegenüber, hey, so ist die Lage tatsächlich. Wenn es jetzt tatsächlich um die Sensibilisierung von Arbeitgebenden geht oder von weißen Menschen, würde ich tatsächlich erstmal mit dem Schritt der Offenheit anfangen. Ich stelle immer wieder fest, unglaublich viele Leute haben einfach große Angst vor dem Thema und vor allem laufen sie so ein bisschen mit der Einstellung rum, dass man ihnen das Reden verbieten möchte. Wir alle sind ja auf eine bestimmte Art und Weise geprägt und mit bestimmten Begriffen und Worten. Und viele Leute haben halt Angst, dass man ihnen komplett neues Vokabular in den Mund legen möchte. Und das ist einfach nicht der Fall. Es geht in erster Linie wirklich erstmal um die Offenheit und auf das Thema zuzugehen, sich einzulassen auf die Situation von den Mitarbeitenden und zu akzeptieren, dass man gerade gar nicht angegriffen wird oder dass es gar nicht um einen schlechten Charakter oder um ein moralisches Verfehlen geht. Da haben nämlich ganz viele Leute Angst vor, dass ihnen sozusagen moralisch verwerfliches Verhalten vorgeworfen wird. Ich mache dir einen Vorwurf, du bist ein Rassist, du bist ein schlechter Mensch und du machst das mit Absicht. Und das sind, glaube ich, immer so die ersten Vorurteile, die man sozusagen als allererstes, bevor es dann ans Eingemachte geht, abbauen sollte bei den Leuten, damit einfach die Einstellung zu diesem ganzen Thema Antidiskriminierung oder Rassismuskritik sich überhaupt erstmal ändern kann.
Nero, Robin, vielen Dank für diese Einblicke.
Super gerne.
Danke.
Pflege ist vielfältig und Rassismus nimmt leider in der Pflege zu. Und da haben wir noch mehr Gesprächsbedarf und werden auch noch mehr über Vielfalt in der Pflege sprechen. Und das in der nächsten Folge, denn meine Stimme muss ich jetzt mal kurz erholen. Ihr hört schon, ich bin ein bisschen heiser geworden bei dem ganzen Moderieren und Sprechen hier vor Ort. Und macht doch direkt mit der nächsten Folge weiter, auch wieder hier vom Deutschen Pflegetag. Alle anderen Podcast-Folgen von Herzschlag für ein gesundes Berufsleben gibt es überall, wo es Podcasts gibt und auch auf www.bgw-online.de/podcast. Wir hören uns schon gleich wieder in Teil 2 bei Vielfalt in der Pflege.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast.